Und da bin ich in den Keller gegangen und hab die Axt geholt. Und hab meiner Stiefmutter mit der Axt, mit der stumpfen Seite, die Hüften zertrümmert. Ich war schon damals total unberechenbar. Ich hatte in der Schule den Spitznamen der Blutbad-Willi.
Herzlich willkommen zur neuen Folge von In extremen Köpfen. Ich bin Leon Winschert, Psychologe und Autor. Und ich treffe in diesem Podcast Menschen, die im Extrembereich der Psyche leben. Mir geht es darum, meine Gäste zu verstehen. Und vor allem möchte ich von ihnen und ihren Geschichten lernen. Denn jenseits der Norm sind die Kontraste schärfer. Man erkennt plötzlich Muster, die vorher verschwommen waren. Im Extremen verstecken sich so Antworten auf Fragen, die man sich schon lange stellt oder noch nie getraut hat zu stellen. Dadurch bekommt man oft ganz unerwartete Impulse für die eigene Psyche. Heute treffe ich Wilhelm Bunz. Eine Kindheit unter schlimmsten Umständen. Schon in der Jugend wird er kriminell und legt dann eine Karriere als Schwerverbrecher hin. Überfälle, Prügeleien, Raub, Schießereien und schließlich bringt Wilhelm einen Menschen um. Wilhelms Vater fordert später im Gerichtssaal die Todesstrafe für seinen Sohn. Doch den lässt das alles kalt, denn mit 10 Jahren hat er eine fatale Entscheidung getroffen, die bis ins Gefängnis wirkt. Ohne Schuldgefühle kommt Wilhelm schließlich in die Zelle. Es wird dauern, doch irgendwann beginnt sich in seinem Kopf etwas ganz langsam zu verändern. Heute wird er sich uns als komplett neuen Menschen vorstellen. Ist das möglich? Kann ein Mensch, der schwerste Verbrechen begangen hat, seine Vergangenheit wirklich abstreifen? Ich bin total gespannt, wie ihr Wilhelms Geschichte auffasst, denn die ist voller Verbrechen, verdrängter Gefühle und vor allem immer wieder geprägt von Überraschungen und krassen Twists. Wir starten jetzt vor Gericht, wo Wilhelm auf der Anklagebank eigentlich spüren müsste, wie sehr die Welt ihn hasst. Doch es kommt anders. Wilhelm, 1977, du bist 24 Jahre alt und hast schon eine lange Karriere als Verbrecher hinter dir und wurdest jetzt doch geschnappt und man macht dir den großen Prozess. Und in diesem Prozess ist auch ein Mann zugegen, der in deiner Geschichte und in ganz vielen Leben ja eine große Rolle spielen würde, nämlich dein Vater. Der wird gleich etwas zu dir sagen, vor dem ganzen Publikum dort, vor dem Gericht, vor den Anwälten, das mich wirklich zum Nachdenken gebracht hat. Aber bevor wir da reingehen, vielleicht erstmal, wie ist das? Wie fühlt man sich auf der Anklagebank eines deutschen Gerichts, wenn es um wirklich schwere Verbrechen geht?
Ich sag dir ganz, ganz ehrlich, mich selber hat es kaum berührt, weil ich war damals schon so eiskalt. Weißt du, ich habe mir damals gedacht, wenn ich jetzt vor Gericht sitze, ich sag am besten gar nichts, denn wenn ich nichts sage, dann können die Leute mir nichts nachweisen. Und deswegen habe ich während dem ganzen Prozess fast nichts gesagt. Es sind aber weit über 100 Zeugen sind aufgefahren und die haben die schlimmsten Dinge erzählt über mich und der Gerichtssaal war schockiert. Kann jemand so böse sein? Und dann auf einmal geht die Türe auf. Und da kommt ein Mann rein mit schneeweißem Haar. Und ich erkenne meinen Vater. Mein Vater wurde aus Kummer über seinen Sohn schneeweiß. Und das war die Episode, wo dann mein Vater vor Gericht auftritt. Jetzt musst du denken, es war so, ich sag dir mal ganz ehrlich, was ich dachte. Ja. Ich dachte mir, was will denn der alte Sack hier? Der kennt mich doch gar nicht. Ich war mein Leben lang im Heim. Was will der über meine Straftaten sagen? Aber der Richter wollte gar nichts über meine Straftaten wissen. Sondern der Richter wollte was ganz anderes wissen. Er fragte, Herr Bunz, wir haben die schlimmsten Dinge gehört über Ihren Sohn. Aber gibt es im ganzen Leben Ihres Sohnes nur eine Episode, wo Sie als Vater sagen würden, das hat mein Sohn gut gemacht? Mein Vater sagt nein.
Gar nichts, null, überhaupt nichts.
Dann sagt der Richter, das kann doch nicht sein. Es muss doch eine Sache geben im Leben Ihres Sohnes, wo Sie als Vater sagen würden, darauf bin ich stolz.
Ja, hätte ich jetzt gehofft.
Mein Vater sagt nein, es gibt nichts. Die Aussage meines Vaters war, seit dieser Junge lebt, gehen wir von Hölle zu Hölle zu Hölle. Es gibt nichts Gutes über ihn zu sagen. Alles, was er bisher im Leben gemacht hat, war schlecht. Wir als Familie, wir leiden darunter. Wir als Familie sind kaputt. Weißt du, und dann will der Richter meinen Vater entlassen als Zeuge. Mein Vater sagte zu dem Richter, ich habe noch einen Wunsch. Ja. Der Richter sagt, Herr Bunz, wir erfüllen hier keine Wünsche. Wir sind hier ein Strafgerichtsprozess. Und dann sah ich meinem Vater das erste Mal Tränen runterlaufen. Und er sagte, Herr Richter, bitte, bitte, nur einen Wunsch. Und der Richter sieht meinem Vater an, es ist ihm so wichtig. Sagt Herr Bunz, dann sagen Sie, um was es geht. Vielleicht kann man irgendwas machen. Und dann hebt mein Vater die Stimme und sagt, Herr Richter, bitte, 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 führen Sie die Todesstrafe ein und vollziehen Sie die Todesstrafe an meinem Sohn. Es geht nicht darum, ob ich mein Kind liebe oder nicht liebe. Darum geht es nicht. Aber wir können nicht mehr. Bitte führen Sie die Todesstrafe ein. Und als er das gesagt hat, habe ich meinem Vater rübergerufen und dafür werde ich dich töten. Und mein Vater weiß oder wusste, wenn sein Sohn was verspricht, dann hält er dieses. Das war die Szene im Gericht mit meinem Vater.
Wenn man das so vorher von dir weiß oder von dir schon mal irgendwie gelesen hat, dann finde ich, macht das schon total was mit einem, wenn Eltern sich wünschen, dass das Kind umgebracht wird. Aber so wie du das jetzt erzählst und vor allem mit dem, dass du so kalt dort warst, dass du so kalt auf dieser Gerichtsbank gesessen hast, dass dir all diese Zeugen und ja wahrscheinlich auch Opfer die Aussagen, oder?
Du, mich hat es nicht interessiert.
Ja, dass die dich alle kalt lassen, das finde ich heftig. Und jetzt dieser Moment, wo dein Vater da reinkommt, und das sagt, dann brüllst du ihm jetzt die Drohung entgegen, ich bring dich um. Mhm. Was du ja nicht tun wirst, dürfen wir auch dazu sagen.
Es ist nicht passiert, Gott sei Dank.
Es ist nicht passiert. Aber wovon du weißt, das mache ich und dazu bin ich in der Lage. Ja. Ist denn in dem Moment dieses kalte Mal weg, wirst du warm, zumindest wütend? Also fährst du hoch, wirst du irgendwie zum Menschen oder bleibst du irgendwie ein Eisblock?
Du, ich blieb ein Eisblock, sei dir ganz ehrlich. Aber ich habe mich irgendwie verraten gefühlt. Mein eigener Vater hat mich verraten, aber es hat mich nicht irgendwie belastet innerlich. Ich wusste nur, wenn jemand sowas sagt, der hat den Tod verdient. Das war mein Empfinden damals, weißt du?
Mal den Perspektivwechsel rein in den Kopf von deinem Vater. Ich weiß, dass ich mal Diskussionen mit meinen Eltern hatte, wo ich gefragt habe, also das ist ja so völlig aus der Luft gegriffen, wenn ich einen umbringen würde, würdet ihr mich dann noch im Gefängnis besuchen kommen? Und da war so das Fazit, ja, denn die Eltern stehen zum Kind, aber wir wären schockiert, wir hätten ganz viele Fragen, man kann sich das gar nicht ausmalen. Findest du das okay, was dein Vater da gesagt hat?
Heute kann ich meinen Vater verstehen. Die Familie war am Ende. Mein Vater sah keine andere Lösung. Aber ich persönlich, ich bin selber Vater jetzt. Ja. Ich habe selber zwei Söhne. Und wenn ich daran denke, dass meine Söhne kriminell wären, ich würde meine Kinder trotzdem lieben. Und ich würde meinen Kindern, auch wenn sie im Gefängnis wären, ich würde sie besuchen. Ich würde sie unterstützen. Ich würde ihnen meine ganze Liebe geben.
Bist du jetzt plötzlich selber Opfer auf der Anklagebank?
Nein. Nein. Ich habe mich nicht als Opfer gefühlt. Ich habe mich auch nicht als Täter gefühlt. Weißt du, ich bin ja viel unterwegs momentan auf meinen Touren. Ja. Und ich werde immer wieder gefragt, sag mal, hast du damals, als du mit 10 Jahren dem einen oder anderen die Wirbelsäule gebrochen hast, hat dir das nicht leid getan? Ich kannte nicht das Gefühl, dass einem was leid tut. Ich kannte nicht das Gefühl des Bedauerns, sondern ich war wirklich kalt. Ich war eiskalt.
Kanntest du überhaupt Gefühle?
Ich habe meine Gefühle abgestellt mit 10 Jahren. Das hat eine ganz, ganz besondere Bedeutung gehabt. Mit 10 Jahren habe ich was erlebt, was mich geprägt hat für die nächsten 20, 25 Jahre.
Der Gerichtssaal war schockiert. Kann jemand so böse sein? Das fragt Wilhelm. Und stellen wir uns selber mal vor, wir säßen da auf der Anklagebank. Diese Stimmung im Raum, die würde doch was mit uns machen, oder? Wir würden spüren, dass der Rest der Welt uns ablehnt, oder nicht? Wilhelm sagt hingegen, ich blieb ein Eisblock. Und da gab es eine Aussage, die es mir wirklich kalt den Rücken runterlief, als er meinte, dass er als Kind mit 10 Jahren entschieden hat, nicht mehr zu fühlen. Das hat mich wirklich berührt. Denn natürlich ist das psychologisch nicht möglich. Der Mensch fühlt, ob er will oder nicht. Aber, und das schafft Willi offenbar, man kann eigenen Gefühlen sehr viel entgegensetzen, indem man sie runterdrückt, hinter einer Maske versteckt oder sich von ihnen ablenkt, zum Beispiel mit Gewalt. Mich interessiert in Lebensläufen, wie dem von Willi besonders, wie konnte es so weit kommen? Natürlich spielen dabei viele Faktoren eine Rolle. Doch die Forschung findet mittlerweile auch bei Personen, die kriminell sind, Unterschiede in der Gehirnstruktur und Funktion. Zum Beispiel die Amygdala. Das ist ein Teil des Gehirns, der besonders an der Verarbeitung von Emotionen beteiligt ist. Der wird in der Forschung immer wieder mit Kriminalität in Verbindung gebracht. Es gibt zum Beispiel eine Langzeitstudie, die zeigen konnte, dass Männer mit einer kleineren Amygdala Jahre später im Schnitt mit 3-mal so hoher Wahrscheinlichkeit aggressiv und gewalttätig waren oder psychopathische Züge aufwiesen, im Vergleich zu gleichaltrigen Männern mit einer normal großen Amygdala. Dieser Zusammenhang war unabhängig von Faktoren wie Gewalt in der Vergangenheit oder dem sozialen Hintergrund der Männer. Wobei das natürlich auch eine Rolle spielt, das müssen wir uns immer klar machen. Neben unserer Biologie, neben unserem Hirnaufbau ist unsere Umwelt ein ausschlaggebender Faktor für kriminelles Verhalten. Der Mensch wird erzogen. Und was dabei Willi alles schiefgelaufen ist, hören wir gleich. Erstmal aber zurück in den Gerichtssaal. Was passiert genau bei der Verhandlung? Nach 18 Verhandlungstagen fällt das Urteil und die ganze Zeit über ist Wilhelm gefühlskalt und emotionslos. Er sagt nichts, weil er die ganze Zeit die Hoffnung hat, dass man ihm nichts nachweisen kann. Der Staatsanwalt sieht das naturgemäß anders und beantragt lebenslänglich, doch es liegt kein Mord vor. In Wilhelms Buch heißt es, als Jugendlicher fährt er einen Mann tot. Zu den genauen Taten hören wir gleich mehr. Es werden schlussendlich 14 Jahre mit anschließender Sicherungsverwahrung. Und in seinem Schlusswort sagt der Richter etwas, das ganz wichtig, glaube ich, ist. Ich habe selbst einen Sohn, der in ihrem Alter ist. Das sagt er direkt an Willi gewandt. Und wenn ich daran denke, dass er hier sitzen würde, bricht mir das Herz. Wenn man ihre Kindheit betrachtet, dann gehören sie in eine Psychiatrie, wo man ihnen helfen kann und nicht in ein Gefängnis. Ich bin aber nicht da, um die Menschlichkeit zu vertreten, sondern das Gesetz. Und ich wünsche ihnen, dass sie nie wieder entlassen werden. Das muss man mal sacken lassen. Da merkt ein Mensch, in dem Fall der Richter, was das hier gerade menschlich bedeutet, hält sich aber, und das ist nun mal sein Job, ans Gesetz. Ich will jetzt wissen, wie alles anfing. Wilhelm wird 1954 in Ulm als drittes Kind seiner Mutter geboren. Er hat 2 größere Schwestern und die Mutter will ihn nicht. Das sagt sie ihm ganz klar.
Weißt du, als meine Mutter merkte, sie ist schwanger,
ja,
sagte sie, das Kind will ich nicht haben, das Kind will ich nicht hauen. Das Kind will ich nicht haben. Ihr könnt machen mit dem Kind, was ihr wollt. Ich werde es nicht füttern, ich werde es nicht wickeln, ich werde es nicht baden. Macht mit dem Bastard, was ihr wollt. Das war so der Gedanke meiner Mutter. Es kam ich zur Welt. Und meine Mutter machte es wahr. Und jetzt habe ich eine große Schwester. Und die war damals so 3 oder 4 Jahre alt, weißt du, und die hat mich so versorgt, so wie sie es gewohnt war, ihre Puppen zu versorgen. Und sie hat's wirklich gut gemacht. Aber ich war unterernährt. Ich hatte überall so Geschwüre am Körper. Ich muss furchtbar geschrien haben. Und das Geschrei wurde meiner Mutter zu viel. Und sie setzte mich in den Kinderwagen, fuhr aus Ulm-Wieblingen raus auf das nächste Feld. Und da gibt's doch diese Feldgräben.
Ja, so an der Seite, wo das Wasser zusammenfließt.
Ganz genau. Und hat mich einfach in so einen Feldgraben gelegt und ging mit dem leeren Kinderwagen weiter.
Wie alt bist du da?
Boah, wie alt bin ich da? Ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr vielleicht.
Da kann ein Baby doch in so einem Graben in der Matsche nur ganz kurz überleben wahrscheinlich.
Du, ich weiß nicht, wie sie mich reingelegt hat. Ich weiß nicht, ob es Sommer oder Winter war, weiß ich auch nicht. Ich weiß nur, die Nachbarin hat mich gefunden. Eine Nachbarin von uns rief sofort die Polizei, Krankenwagen. Ich kam ins Krankenhaus. Jetzt war ich 7 Monate im Krankenhaus. Und ich schwebte so zwischen Leben und Tod. Du, ich war vor einiger Zeit war ich in Ulm und habe auch so einen Bibelraucher-Vortrag gehalten. Und vorne sitzt eine alte Diakonissenschwester. Und die ist nur am Weinen. Ich denke, euch, das ist ein armes Herzele, warum weint die so? Und während ich rede, weint die noch mehr und danach rede ich mit ihr und es stellt sich raus, diese uralte Diakonissenschwester ist genau die Kinderkrankenschwester gewesen, die mich damals als Baby versorgt hat. Ich habe ihr zu verdanken, mit zu verdanken, dass ich überhaupt überlebt habe.
Wahnsinn, dass sowas mal passiert. Das klingt ja nach einem Hollywood-Film.
Fast, gell?
Ja.
Und ich bin so dankbar dieser alten Schwester, gell?
Konntest du ihr das sagen nach dem Vortrag?
Ja, ich habe mit ihr geredet drüber.
Dein Vater sah das ganz anders. Nicht hochpäppeln, sondern später vor Gericht will er, dass wegen dir die Todesstrafe, für dich die Todesstrafe wieder eingeführt wird. Er sagt aber damals über dich, und das ist ja auch schon beachtlich, wenn er gewusst hätte, was du anstellen wirst, dann hätte er dir direkt den Hals umgedreht.
Das war interessant. Die Ärztin sagte meinem Vater damals, Herr Bunz, Ihr Kind ist anders als andere Kinder. Der Fachbegriff damals war, Ihr Kind hat abgeflachtes Normverhalten. Und Ihr Kind wird nie normal sein. Es wird nie in die Schule gehen können, richtig. Es wird keinen Beruf erlernen können. Ihr Kind wird sein Leben lang Sie auf Trab halten. Und mein Vater sagte mir dann Jahre später, wenn ich gewusst hätte, was wir mit dir für eine Hölle durchleben, ich glaube, ich persönlich hätte dir bei der Geburt den Hals umgedreht. Das war die Aussage meines Vaters.
Mutter will ihn überhaupt nicht, setzt ihn de facto auf dem Feld aus. Vater wäre bereit gewesen, ihm den Hals umzudrehen, wenn er gewusst hätte, was aus diesem Jungen wird. Du kommst, und das kann einen ja dann eigentlich nicht wirklich überraschen, in eine Pflegefamilie. Deine Eltern sagen, mit dem Jungen kommen wir überhaupt nicht klar. Abgeflachtes Normverhalten.
Normverhalten, genau.
Interessanter Begriff. Soll dann vielleicht der Grund sein. In dieser Pflegefamilie kriegst du dann da das, was ein Kind braucht? Vielleicht mal Liebe statt Hass?
Ich sag dir ehrlich, ich kann mich nicht mehr daran erinnern, wie das bei der Pflegefamilie war. Da war ich noch zu klein. Ich habe heute noch Kontakt zu einer der Töchter der Pflegefamilie. Und die Tochter sagt mir nur, dass ich kaum gelächelt habe, dass ich nie geredet habe. Mhm. Und die haben mich einfach ummuttert. Aber ich bin da gar nicht groß drauf angesprungen. Ich kam auch ruckzuck wieder weg, zurück zu meinem Vater. Und ich war bei meinem Vater bis zur ersten Klasse.
Ganz kurz, wo ist deine Mutter mittlerweile?
Mein Vater hat sich getrennt von meiner Mutter, hat sich scheiden lassen.
Ja.
Wo sie dann war, weiß ich nicht.
Bevor wir da weitergehen, diese Frau, die bereit ist, ein 6 Monate altes Baby, ihr Baby, in einen Graben von einem Feld zu legen. Was glaubst du, ging in der vor sich? Weil du hast ja hier eine ganz spannende Doppelrolle ein Stück weit. Ich wünsche mir immer, dass auch Täterinnen und Täter zu mir kommen. Leute, die das gemacht haben, was unsere Gesellschaft schlimm findet. Und nicht nur die, die es betrifft. Mhm. Jetzt bist du einerseits Täter und andererseits da wirst du als Kind zum Opfer einer Täterin. Mhm. Was treibt die an? Wieso macht die das? Was glaubst du, als jemand, der weiß, wie das ist, Menschen etwas anzutun?
Pass auf, vielleicht gehe ich ganz weit nach vorne. Meine Mutter hatte anschließend noch 5 Kinder.
Nach dir?
Nach mir. Und ich habe mit allen Kindern gesprochen. Und alle bestätigen mir, sie war die beste Mutter auf der ganzen Welt.
Nein.
Da gab es überhaupt nichts. Auch davor, bei meinen 2 älteren Schwestern, sie war eine sensationelle Mutter. Was bei mir war, wissen wir alle nicht. Du, das, ich darf offen sein, gell? Vielleicht war mein Vater ein Riesenarschloch. Und vielleicht deswegen. Ich weiß es nicht.
Okay.
Aber eines kann ich sagen, irgendwie gibt's da eine Vorgeschichte, die wir alle nicht kennen.
Ja.
Und deswegen hat meine Mutter so reagiert.
Kannst du das dann akzeptieren? Kannst du sagen, da gab es eine Vorgeschichte und dann kann ich ihr das verzeihen oder zumindest verstehen, was sie gemacht hat, auch wenn ich die Geschichte nicht kenne?
Du, ich sag dir ganz ehrlich, jetzt als erwachsener Mann, ich liebe meine Mutter.
Lebt die noch?
Nee, die ist gestorben. Okay. Ich liebe sie. Und ich habe ihr von ganzem Herzen vergeben. Warum? Weil ich weiß, es hat eine Vorgeschichte.
Okay.
Weißt du, und ich kann ihr nicht böse. Weißt, sie ist meine Mama.
Ja.
Sie ist meine Mama. Weißt du, und egal, was sie gemacht hat, sie ist und sie bleibt meine Mutter. Und ich liebe sie als Mutter, wenn sie auch selber nie als Mutter da war. Ich habe sie noch einmal in meinem Leben gesehen.
Und wie war das?
Das war für mich der schlimmste Tag meines Lebens. Ich war damals so 10 Jahre alt und ich war damals in einem Heim in Vaihingen-Enz. Das ist bei Pforzheim und da gab es das Schloss Kaltenstein. Und es war ein Heim für geistig behinderte, schwerst erziehbare Kinder. Und da war ich und auf einmal heißt Willem durch Besuch. Mich hat noch nie jemand besucht. Mein Vater kam nie, ich bekam nie Besuch. Wenn ich Besuch bekam, waren es Psychologen, Psychiater oder irgend so eine Tussi vom Jugendamt. Und jetzt komme ich rein in den Besuchraum, steht eine jüngere Frau da. Ich denke, schon wieder so eine vom Jugendamt. Und dann macht die den Mund auf. Hallo Wilhelm. Ich denke, wie spricht denn die? Hallo Wilhelm, ich bin's, deine Mutter.
Wow.
Und jetzt musst du dir vorstellen, was in mir im Herzen passierte.
Ja.
Meine Mama ist da. Weißt du, von meinem Vater wusste ich nur über meine Mutter Folgendes. Wilhelm, deine Mutter war eine Hure, deine Mutter war eine Schlampe und Wilhelm, es wäre besser gewesen, du wärst auf dem Feld verreckt. Und jetzt steht meine Mutter da. Weißt du, in mir war eine Sehnsucht nach Liebe zu einer Mutter. Ich sag das, ich habe noch nie eine Mutter gehabt, die mich in den Arm nimmt und sagt, Wilhelm, ich hab dich lieb. Ich habe nie einen Vater gehabt, der zu mir gesagt hat, das, was du gemacht hast, das war gut. Und ich hatte so Heimweh danach, nach einer Umarmung von einer Mutter. Und jetzt steht sie da. Boah, meine Mama ist da. Sie nimmt mich mit. Endlich habe ich auch Familie, wo ich auch in den Arm genommen werde, auch geliebt werde, so wie ich bin. Und da sagt meine Mutter so, jetzt gehe ich wieder. Und ich habe sie nie wieder in meinem Leben gesehen.
Soll ich dir was sagen? Als du gerade anfängst zu erzählen, wie die da hinkommt und auch als du ihre Stimme imitiert hast, da habe ich einerseits genau das gedacht, was du gerade beschrieben hast. Dieses Kind, wie sehr hat das Mama-Leid, wir haben das immer Mama-Leid genannt, wenn ich klein war und man war irgendwie im Ferienlager im Sommer und dann hatte man irgendwann Mama-Leid oder Heimweh. Das ist wahrscheinlich noch tausendmal krasser, was du gespürt hast. Und gleichzeitig lief mir, als du das gerade beschrieben hast, irgendwie so ein Schauder den Rücken runter. Irgendwie fand ich das gruselig. Ich habe schon befürchtet so ein bisschen, dass da jetzt nichts Gutes kommen kann.
Ja. Weißt du, kennst du noch, ich weiß nicht, wie es bei euch in Berlin ist, keine Ahnung. Da laufen Eltern mit den Kindern spazieren. Ja. Das Kind in der Mitte. Kennst du das Engele fliegt?
Ja. Ja.
Boah, was glaubst du, wie ich mich gesehnt habe nach Engele flieg? Und keiner hat mit mir das gemacht. Weißt du, und wenn ich sowas gesehen habe auf der Straße, dann habe ich Anlauf genommen und habe in die Kinder reingetreten. Nicht, weil ich böse war auf die Kinder. Ich war so eifersüchtig auf Engele flieg.
Wilhelm, wir haben jetzt bis hierhin wirklich zerrüttete Familienverhältnisse. Du kommst in eine Pflegefamilie, dann zurück zu deinem Vater. Die Mutter ist mittlerweile weg. Es gibt eine Stiefmutter, die wird dann ebenfalls irgendwie schwanger. Du kommst wieder in Heime. Es geht hin und her, viele Stationen. Und jetzt hast du gerade schon beschrieben, du läufst dann los und trittst Kinder weg, die das haben, was du nicht hast. Merkt man irgendwann, in mir schlummert was, ob man das jetzt böse nennt oder abgeflachtes Normverhalten oder, das wäre ja auch noch ein Punkt, vielleicht ganz was anderes, weil wie kann man einem Kind vorwerfen, böse zu sein? Checkt man das irgendwann?
Also ich kann nur sagen, wenn ich die Aussagen der Psychologen anschaue, wenn ich die Aussagen der Psychiater anschaue, die sagten immer wieder, dieses Kind ist zu kaputt. Wir können für das Kind gar nichts tun. Die einzige Möglichkeit ist, das Kind kommt irgendwo in eine Kinderpsychiatrie, wo es bleibt, bis es erwachsen ist. Und dann kommt es in eine andere Psychiatrie, wo es bleibt bis zu seinem Lebensende. Das war die Prognose für mein Leben. Aber weißt du, musst denken, als meine Mutter dann ging. Ich weiß jetzt, kannst du das nachempfinden? Es war so, als wäre mein Kinderherz gebrochen.
Ja, ich glaube, ich kann es nicht nachfühlen, aber ich finde, so wie du es beschreibst und wie krass das schon ist, das zu hören, kann man sich vielleicht gefühlsmäßig zumindest in die Richtung stellen von dem, was du da empfunden haben musst.
Mir ist das Herz gebrochen.
Ja.
Und ich habe mir gesagt, und das passiert mir nie wieder. Und dann war es so, als hätte ich so einen Schalter umgelegt. Und ich habe mir selber verboten, jemals wieder etwas zu fühlen. Weil mir tut keiner mehr weh.
Sind wir jetzt gerade an dem Punkt, den du eben angeschnitten hast? Mit 10 passiert etwas, genau, was dein ganzes Leben verändert hat?
Das war das.
Genau. Das war das.
Und dann die nächsten 25 Jahre habe ich nichts mehr gefühlt. Die Psychologen sagten, wenn wir neben dem Wilhelm sitzen, dann ist es gerade so, als würden wir neben einem Eisschrank sitzen. Da ist kein Gefühl mehr da. Und so lebte ich, bis ich Mitte 30 war. Ohne jedes Gefühl.
Was sich dann verändert und was das heißt, ohne Gefühle zu leben, auch mal psychologisch betrachtet, da gehen wir gleich tiefer rein. Es gab noch eine Szene, von der ich in deinem Buch gelesen habe, die in deiner Kindheit stattgefunden hat. In diesem Kopf, von dem Leute von außen sagen, da können wir nichts mehr tun, wo ich so dachte, okay, andere Kinder treten, was du gerade beschrieben hast, das ist das eine, aber das ist nochmal so viel krasser. Du versuchst, deine Halbschwester in der Badewanne zu ertränken.
Ah, ich weiß noch. Damals, meine Stiefmutter bekam ihr erstes Kind. Und früher war es so, man hat damals so eine Zinnwanne gehabt. Und die Zinnwanne wurde dann auf den Küchentisch gestellt. Und da hat man dann warmes Wasser reingetan und dann hat man die Kinder reingesetzt mit Quietschentchen und so weiter. Und so saß meine kleine Schwester drin. Meine Stiefmutter ging nur kurz raus, um Windeln zu holen.
Maria in der kleinen Zinnwanne auf dem Tisch.
Genau. Sie spielt da im Wasser mit Quietschentchen. Meine Stiefmutter geht raus. Und kaum ist meine Stiefmutter draußen, kletter ich hoch, packe ich meine Schwester am Fuß und am Kopf und drück sie runter. Wäre meine Stiefmutter nicht gekommen, wäre die Maria gestorben. Dann wäre die Maria gestorben. Aber irgendwie, ich war eifersüchtig. Und zwar, bis sie geboren war, war ich der Mittelpunkt der Familie. Alles hat sich um mich gekümmert. Und sie hat sich gut um mich gekümmert, meine Stiefmutter.
Ja.
Aber als Maria kam, war ich nicht mehr Mittelpunkt.
Ganz kurz, Eifersucht fühlen heißt dann, wir sind noch vor diesem Schicksalstag, als du mit 10 Jahren beschließt, ich fühle nicht mehr.
Ja.
Du bist jünger als 10 und versuchst, deine Schwester umzubringen.
Ja, meine Tiefschwester, ja. Weil ich nicht mehr Mittelpunkt war. Jetzt hat sich alles um die Maria gedreht. Ich war nur noch nebendran.
Okay.
Ich habe meine Stiefmutter gehasst. Weil sie war nicht meine Mutter, das habe ich ja mitgekriegt. Es wäre besser gewesen, du wärst im Straßengraben verreckt. Ich habe die Frau gehasst. Als ich 8 Jahre alt war, da bin ich mal in den Keller gegangen. Meine Stiefmutter hat sich immer sonntagmittags ausgeruht nach dem Kochen. Und da bin ich in den Keller gegangen und habe die Axt geholt. Und habe meiner Stiefmutter mit der Axt, mit der stumpfen Seite, die Hüften zertrümmert. Nur weil ich sie so gehasst habe. Ich war schon damals total unberechenbar. Ich hatte in der Schule den Spitznamen der Blutbad-Willi, weil ich überall nur Schlägereien gemacht habe und Blutbäder angerichtet habe.
Blutbad-Willi. Dieser Name ist schon bemerkenswert, wenn man sich überlegt, wie jung Wilhelm ist, als er ihn bekommt. Auch in den späteren Jugendjahren tritt dann keine Besserung ein. Im Gegenteil. Willi hat keine Freunde, geschweige denn eine Freundin oder überhaupt funktionierende Beziehungen. Die Entscheidung, niemand mehr an sich heranzulassen, um Verletzungen vorzubeugen, sorgt mit dafür. Es ist klar, dass unsere Dispositionen, unsere Ausgangslage, gut oder böse zu handeln, aus einem Zusammenspiel von Umwelt und Genetik resultieren kann. Ins Hirn haben wir dazu eben schon geguckt. Aber welche Rolle spielt denn nun die Umwelt? Welchen Einfluss haben frühe kindliche Erfahrungen auf das spätere Kriminalverhalten? Dazu gibt es Studien in der Entwicklungs- und Kriminalpsychologie, die versuchen, genau diese Frage zu beantworten. In einer dieser Studien, einer Längsschnittstudie aus dem Jahr 2006, wurde untersucht, welche Faktoren in der Kindheit dann später kriminales Verhalten in der Jugend vorhersagen können. Dafür wurden die Eltern und Lehrerinnen und Lehrer von über 2700 achtjährigen Jungs zum Problemverhalten der Kinder befragt. Jahre später wurden über polizeiliche Aufzeichnungen dann Infos über die Straftaten dieser damaligen Jungs gesammelt. Dabei zeigte sich, dass das Leben in einer nicht intakten Familie, ein niedriges Bildungsniveau der Eltern und Verhaltens- und Hyperaktivitätsauffälligkeiten der Kinder mit 8 Jahren gute Vorhersagemaße, gute Prädiktoren für spätere Straftaten waren. Das hätte man erwartet, oder? Und trotzdem sollten wir alle nochmal uns an die Folgen hier erinnern, wo Menschen von schrecklichen Kindheitserfahrungen berichtet haben und später nicht kriminell wurden. In Wilhelms Geschichte passt das alles zusammen. Wenn man ihm zuhört und ihn von seiner Kindheit berichten hört, dann ist man gar nicht mehr so sehr von seinem kriminellen Verhalten überrascht, oder? Man fühlt richtig mit, wenn er diese herzzerreißenden Ereignisse aus seiner frühesten Kindheit beschreibt. Aber Vorsicht, davor habe ich uns hier schon öfter gewarnt. Menschen erzählen ihre eigenen Geschichten so, dass alles zusammenpasst und auch, dass sie gut dastehen. Wir müssen also immer zumindest ein Stück weit kritisch bleiben, wenn wir uns Berichte von Leuten über sich selbst anhören. Das meine ich gar nicht speziell auf Wilhelm bezogen, denn das machen eigentlich alle Menschen. Mir ist nur wichtig, dass wir das für die weitere Geschichte im Hinterkopf behalten. Und da gehen wir jetzt zurück rein. Willi tut alles dafür, gefürchtet zu werden. Es ist 1971 und er ist gerade mal 17 Jahre alt, als er mit einer Heimgruppe unterwegs in Österreich ist. Wilhelm klaut zusammen mit ein paar anderen das Auto eines Erziehers und begeht dann eine folgenschwere Entscheidung. Aber alles der Reihe nach. Warum klauen die Jungs das Auto? Was wollen sie damit erreichen?
Wir wollten abhauen. Unser Plan war, noch ein Kollege von mir wollte mitfliehen. Unser Traum war, wir gehen nach Ungarn. Wir gehen zu den Zigeunern, da sind wir sicher. Wir schieben das Auto raus aus dem Parkplatz, dass uns keiner hört. Und irgendwie bekomme ich den Wagen zum Laufen. Ich weiß nicht mehr wie. Es war ein Opel Caravan, ich weiß es noch. Weißt du, und da fahren wir so. Und es war schön. Bis mein Kollege sagt, du, Willi, aufpassen, ganz da vorne kommt Blaulicht. Und es dachte ich, Mensch, die sind wegen uns unterwegs. Und ich kam in Panik. Und ich suche die Bremse und die Bremse war weg. Ich habe die Bremse nicht mehr gefunden. Anstatt ich vom Gas runtergehe, drehte ich mehr aufs Gas drauf und der Wagen wird immer schneller und immer schneller. Die Polizei kommt immer näher. Die Polizei biegt in die Vorfahrtsstraße ein. Und ich knall den Polizeiwagen frontal in die Fahrerseite. Der Fahrer war auf der Stelle tot, der hat sich das Genick gebrochen. Der andere saß ein Leben lang im Rollstuhl. Ich hatte nicht einmal einen Kratzer. Ich hatte nicht einmal eine Beule. Weißt du, aber ich sag dir ganz ehrlich, ich war damals 17 Jahre alt. Wenn Kinder fliehen, mit 17 bist du noch ein Kind. Wenn Kinder fliehen, wo wollen sie hingehen? Ganz ehrlich. Wir wurden geschnappt. Und dann brachten die mich nach Hause und sowas habe ich in meinem Leben noch nie gesehen. Kannst du das vorstellen? So dicke, dicke Quadersteine.
Ja.
Und es war rings ums ganze Gelände eine riesenhohe Mauer. Auf der Mauer, da war so ein gerollter Stacheldraht. Hast du schon mal sowas gesehen? Vielleicht im Fernsehen oder so?
Ja,
so ein gerollter Stacheldraht. Aber in dem Stacheldraht drin, da waren so kleine Blättchen reingelötet. Rasierklingen scharf.
NATO-Draht.
Ja, genau. Und wenn jetzt jemand über die Mauer klettern will und er greift in diesen Draht hinein, der hackt sich selber die Finger ab. Und da fiel mir mein Vater ein. Ich habe mit dem Mann schon Jahre keinen Kontakt mehr gehabt. Aber als wir da reinfuhren, fiel mir mein Vater ein.
Ach so, du hast gerade gesagt, die fahren dich nach Hause. Nein, die fahren dich nicht nach Hause, die fahren dich in so eine Art Gefängnis.
Genau, genau.
Logisch.
Das war U-Haft, ja.
U-Haft. Jetzt kommt dir dieser Mann in den Kopf?
Ja.
den du ja eigentlich total ablehnst.
Genau. Und den ich ja ausgeblendet habe.
Ja.
Der fällt mir ein. Weißt du, mein Vater wurde irgendwann mal Christ. Und er ging damals in eine Art Methodistenkirche. Sagt er das was? So
ja,
die Methodisten, so die Kirche.
Ja, ja. Alternative Kirchen, die sich extrem stark an die Bibel halten. Ne?
Richtig. Und immer wieder, ab und zu war ich mal am Wochenende auf Urlaub daheim, vom Heim, weißt? Mhm. Und der sagte mir immer wieder, Mensch, Wilhelm, du musst dein Leben ändern.
Okay.
Du kannst so nicht leben, wie du jetzt lebst. Die einzige Chance für dich ist, dass du irgendwann dich Gott zuwendest. Denn wenn du so lebst, wie du jetzt lebst, dann wirst du eines Tages im Zuchthaus enden.
Der Vater, der Missionar.
Ja. Dann wirst du eines Tages im Zuchthaus enden. Als wir da reingefahren sind, da wusste ich, was mein Vater gemeint hat.
Wilhelm, ich bin gerade gedanklich noch an einer anderen Stelle hängen geblieben. In deinem Kopf ploppt jetzt dein Vater auf. In meinem Kopf, wenn ich mir vorstelle, mit 17, man baut irgendwie Scheiße, was wahrscheinlich alle machen. So, ja. Lassen wir es mal dabei. Dann ist aber das Ergebnis dieses Scheißebauens, dass ein Polizist stirbt, der einfach über eine Straße fährt und ein anderer überlebt und sein Leben lang querschnittsgelähmt ist. Mhm. Also alleine das würde mich, glaube ich, so fertig machen, das würde so viele Schuldgefühle doch in einem aufkommen lassen, dass das, glaube ich, meinen Kopf schon zum Sprengen brächte. War da gar nichts von bei dir oder zumindest irgendwie doch auch in Gedanken, da muss jetzt jemand zu den Familien von denen hinfahren und denen sagen, euer Vater kommt heute nicht nach Hause. Dein Ehemann sitzt jetzt sein ganzes Leben lang querschnittsgelähmt im Rollstuhl. Ist das in deinem Kopf völlig irrelevant?
Das hat mich gar nicht interessiert. Du, ich habe auch kein Gefühl damals daran verschwendet. Ich habe zwar gehört, es ist passiert, aber das ging an mir gerade vorüber. Ich habe nichts dabei gefühlt. Ich habe die Witwe von den Polizisten gesehen beim Prozess. Ich habe auch den Polizisten gesehen, wie sie ihn im Rollstuhl reingefahren haben. Du, das hat mich gar nicht interessiert. Kalt. Kalt wie Eis.
Wer mich heute kennenlernt, für den sind höchstens die zahlreichen Tattoos auf meinem Körper ein Hinweis auf meine bewegte Vergangenheit. Ich bin heute ein friedlebender, fröhlicher Mann, der seine Frau und seine Kinder innig liebt und keiner Fliege etwas zuleide tun kann. Das steht im Epilog von deinem Buch, also ganz, ganz hinten. Wie passt das zu einer Aussage, über die ich von dir gestolpert bin, in einem Interview, wo du erklärst, die Psychologen würden sagen, dass die ersten 2 bis 3 Jahre im Leben eines Menschen bestimmen, wie sein Leben wird? Weil du hast dich offenbar verändert. Und ich finde die ganze Zeit, so wie du uns jetzt bis hier in deine Geschichte erzählst, denkt man, ja, das ist ja die zwingende Konsequenz, dass so ein Kind, das da ausgesetzt wird, das nicht geliebt wird, das einen Vater hat, der sowas über dieses Kind sagt, dass das irgendwie schlimme Sachen machen wird, dass das irgendwie nicht klarkommen wird. Aber stimmt das so einfach?
Also ich selber komme ja auch heute als Bibelraucher in viele, viele Problemschulen. Ich komme in viele, viele Erziehungsheime, wo die Kinder genauso sind, wie ich früher war. Und ich sag dir tatsächlich, meine Erfahrung ist, die ersten 2, 3 Jahre prägen dich für das ganze Leben. Wenn da nichts Einschneidendes passiert, wo dich komplettes Ruder rumreißt,
ja,
endest du im Zuchthaus. Ich habe mal gelesen, da gibt es einen großen Philosophen, Ernst Bloch. Und der schrieb auch ein Buch darüber, vom Waisenhaus in den Knast. Und der bestätigt es, dass Menschen, wo einen furchtbaren Start haben, die haben es viel, viel schwerer, später mal etwas zu werden.
Okay, da bin ich fein. Das ist jetzt aber schon eine Nuance, ne? Die haben es vielleicht schwerer, da ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass dieses, jenes, solches passiert. Ich finde immer dieses, da ist es dann zwingend so, dass die im Knast landen. Da ist es dann sicher so, dass die für ihr Leben geprägt sind, wie so eine Münze, auf die irgendwie ein Aufdruck kommt. Dass mich das wundert, dass Leute das so glauben, dass Leute da so sagen, das ist dann fix. Weil ich glaube schon oder weiß natürlich auch, dass bestimmte Strukturen früh angelegt werden, früh Bahnung im Kopf stattfindet, die massiv sein kann. Aber was machen wir mit all den Gästen? Und es macht jetzt keinen Sinn, sie dir aufzuzählen. Aber wir haben hier so viele Folgen gehabt, so viele Geschichten gehört von Leuten, denen ist Schrecklichstes widerfahren. Ganz, ganz Schlimmes in allerfrühesten Jahren. Die sind nie gewalttätig geworden. Die sind nie im Knast gelandet. Die haben keine Polizisten umgebracht oder versucht, ihre Schwester in der Badewanne zu ertränken.
Weißt du, was denen passiert ist? Die hatten hinterher entweder Pflegeeltern, wo sie geliebt haben. Die hatten Menschen an ihrer Seite, wo sie gestützt haben, wo sie geliebt haben. Und da ist es dann gewährleistet, dass es auch in eine gute Bahn gehen kann. Aber wenn du von einem Heim ins andere kommst, und du hast niemand, der dich leitet. Du hast niemand, der dich liebt. Du hast niemand, der dir gut zuspricht. Mir sind Menschen begegnet, zu denen sagte man als Kind, du bist nichts, du kannst nichts, du taugst nichts.
Ja.
Und es war niemand da, der ihnen was Besseres gesagt hat.
Ja.
Später konnten sie nichts. Sie waren nichts und sie taugten nichts und sie endeten im Gefängnis. Die einzige Rettung für solche Kinder ist Pflegefamilien, wo sie in Liebe aufgenommen werden. Das ist meine persönliche Erfahrung.
Ja, das kann ich mir total vorstellen. Bin ich total dabei und denke, dass doch dann aber das Fazit sein muss für diese, finde ich, so wichtige Frage, dass es trotzdem immer wieder Abzweigungen gibt. Dann habe ich vielleicht Erfahrungen gemacht, habe bestimmte Dinge in mir angelegt bekommen, lebe aber im Hier und Jetzt und kann selber Entscheidungen treffen einerseits und es kann natürlich durch die Umwelt, weil es eine Pflegefamilie gibt oder weil mir irgendwer vom Jugendamt hilft oder Einflussfaktoren geben, die mich dann doch anders abbiegen lassen als Richtung Knast oder Gewaltverbrecher.
Gibt's tatsächlich, ja.
Bei dir findet das alles nicht statt. Ihr, du am Steuer, fahrt einen Mann tot und den anderen in die Schwerbehinderung. Ist damit jetzt der Grundstein gelegt, dann auch, weil du mit 17, 18 jetzt schon ins Gefängnis kommst, für dein Leben als Verbrecher? Beginnt hier deine Verbrecherkarriere?
Gut, für mich beginnt sie tatsächlich. Heißt aber nicht, dass jemand, der mal ins Gefängnis kommt, dass dann sein Leben bis zum Ende als Verbrecher bleibt.
Ja.
Sondern was ganz wichtig ist, auch wenn jemand ins Gefängnis kommt, er braucht ein soziales, stabiles Umfeld. Das ist so wichtig. Weißt du, als ich damals im Bruchsal war, schon...
Da war das Gefängnis, ne?
Ja, vier Jahre bevor ich überhaupt entlassen werden konnte, habe ich schon begonnen, mir draußen ein soziales Umfeld aufzubauen.
Ja,
weil wenn
okay.
du entlassen wirst aus dem Gefängnis und du hast niemanden, dann gehst du dahin zurück, wo du kennst.
Ja.
Und das sind die Ganoven wieder.
Ja.
Und dann ist wieder vorprogrammiert.
Absolut. Ich muss sofort an einen Drogensüchtigen denken, der mir mal im Seminar, im Studium erzählt hat oder uns erzählt hat, wir Schweine erkennen uns am Gang. Der
ganz
zieht
genau.
aus der einen Stadt weg, um die Drogenszene zu verlassen, kommt in der anderen Stadt am Bahnhof an und sagt, sofort wusste ich, wo ich hin muss, wo ich Leute finde,
ganz genau.
die
ganz
mir
genau.
den Stoff besorgen.
Ganz genau.
Jetzt warst du gerade in Bruchsal, da sind wir in deiner Geschichte schon wieder ein ganz schönes Stück weiter, nämlich bei dem Gefängnisaufenthalt, den wir am Anfang beschrieben haben, wo es bei diesem Gerichtsprozess dann zu den 14 Jahren kommt. Lass uns aber mal kurz am Anfang deiner Verbrecherkarriere, wenn wir es so nennen wollen, bleiben. Du bist jetzt nach diesem krassen Vorfall, nach diesem Verbrechen mit dem Auto, wo du sagst, ich bin aber noch Kind, ja, ins Gefängnis gekommen in Österreich.
Mhm.
Als du da dann rauskommst mit...
Ich wurde nach zweieinhalb Jahren.
Nach zweieinhalb Jahren.
Nach zweieinhalb Jahren wurde ich abgeschoben nach Deutschland, genau.
Okay, kommst aber da auch noch mal ein bisschen in den Knast, also, aber du bist dann irgendwann relativ bald wieder frei.
Genau.
Wo gehst du jetzt hin?
Mein Vater hatte ein Haus gebaut. Und mein Vater hatte so eine Einliegerwohnung. Und er sagte mir, du pass mal auf, wenn du versprichst, dass du nicht mehr kriminell bist, wenn du versprichst, dass du arbeiten gehst, dann darfst du zur Miete in diese Einliegerwohnung. Ich habe mir einen Job gesucht, so als Hilfsarbeiter in einer Werkzeugmaschinenfabrik. Bin morgens zur Arbeit gegangen, abends nach Hause gekommen. Irgendwie war ich auf mich stolz. Ich war nicht mehr kriminell.
Ja, klingt doch gut.
Klingt
auch
doch
dein
gut.
Vater, auch dein Vater plötzlich sehr, sehr menschlich. Das ist doch unglaublich nett.
Ja, gut, er wollte nicht, dass ich Kontakt habe zur Familie. Das wollte er nicht. Aber er hat sich auch mitgefreut. Mensch, vielleicht packt er's doch.
Ja.
Und habe ich es gepackt, genau 14 Tage habe ich es gepackt.
14 Tage nur?
14 Tage. Weißt du, kennst du Albträume?
Ja.
Wenn jemand einen Albtraum hat.
Die können ja so realistisch sein, dass man schwitzend aufwacht und denkt.
Und du schläfst nicht mehr ein.
Genau, und es kann ja, wie ich irgendwie mal gehört habe, im Albtraum alles passieren, außer dass man stirbt. Aber bis dahin ist es schrecklich und grausam. Was träumst du?
Und du schläfst nicht mehr ein.
Ja.
Und ich habe immer wieder den Traum gehabt, weißt du, dieser schwere Unfall. Und ich sah im Traum, wie sich der Polizist das Genick bricht. Und ich konnte nicht mehr schlafen. Ich hatte zwar keine Schuldgefühle, aber ich konnte nicht mehr schlafen.
Das wollte ich gerade fragen. Wir wissen auch aus der Forschung, ist vielleicht ganz spannend dazu, dass in unseren Träumen nicht einfach nur das verarbeitet wird, was tatsächlich am Tag passiert ist, sondern es gibt Untersuchungen, die deuten darauf hin, dass die Gefühle von dem, was passiert ist, in unseren Traum übertragen werden. Ja, also wenn ich am Tag irgendwie eine Szene hatte, wo ich Wut gespürt habe, dann kann das sein, dass ich im Traum von einer völlig anderen Szene träume, aber da Wut wieder eine Rolle spielen kann.
Zum Beispiel.
Das klingt jetzt ein bisschen so, als würde der Eisklotz Wilhelm, der gesagt hat mit 10, ich fühle nichts mehr, jetzt aber von diesem Versprechen eingeholt und die Gefühle, die eigentlich kommen müssten, Schuldgefühle, Schamgefühle vielleicht auch eine Wut sich selbst gegenüber oder dem Schicksal, dass dieser Mann gestorben ist, als würden die dich einholen.
Keine Ahnung. Ich habe nur diese Träume gehabt. Ich habe nur die Träume gehabt, weißt du?
Immer wieder der Genickbruch.
Immer der Genickbruch, immer wieder das Gleiche. Und ich konnte halt nicht mehr einschlafen. Und das habe ich jetzt einem Arbeitskollegen erzählt. Sei du, ich habe immer wieder so ganz komische Träume und hinterher kann ich nicht mehr schlafen. Dann sagt er, du, das kenne ich. Das hatte ich auch schon mal. Da sage ich, ja, was machst du dagegen? Da sagt er, weißt du, ich trinke abends meine 6, 7, 8 Bier und dann schlafe ich besser.
Perfekte Lösung.
Und das habe ich sofort getestet.
Ja. Und es klappt ja, ne?
Und ich sage dir ganz ehrlich, ich habe wirklich besser geschlafen.
Ja, ja, ja.
Aber die Träume kamen trotzdem.
Ja.
Dann habe ich gedacht, dann trinke ich halt ein bisschen mehr.
Ja.
Und jetzt kam die Zeit, wo ich nur noch betrunken war. Ich bin schon betrunken zur Firma gegangen. Bin schon betrunken während dem Geschäft gewesen, abends betrunken. Mein Chef hat mich entlassen und mein Vater setzte mich wieder auf die Straße.
Gibt es in deinem Leben so einen Moment, wo du sagen würdest, hier bin ich ganz unten?
Du, ich war immer ein Kämpfer. Ich würde nicht sagen, dass ich irgendwann mal ganz, ganz unten war. Das glaube ich nicht. Weil ich habe immer, immer geruht und ich habe immer gekämpft. Ich glaube, ganz unten bist du dann, wenn du aufhörst zu kämpfen, wenn du aufhörst zu agieren. Und so war ich nie. Ich habe immer gekämpft.
Was macht denn der Kämpfer Wilhelm dann jetzt? Wieder auf der Straße, Alkoholproblem, die Träume bestenfalls weggedrückt, auf keinen Fall angegangen oder losgeworden. Mhm. Was dahinter steckt, wie geht's für dich in so einer Lebenssituation jetzt als Kämpfer, wie du dich beschreibst, dann weiter, weil man kann ja noch so ein guter Kämpfer sein, aber irgendwann geht auch ein Starboxer mal K.O.
Jo. Du weißt du, als ich in Österreich war, habe ich die Zelle geteilt mit einem der besten Taschendiebe Frankreichs. Und der hat mir viele, viele, viele Kniffs beigebracht, wie man guten Taschendiebstahl macht. Und damals gab es diese berühmten langen Samstage.
Was ist das?
Langer
Shoppen.
Da bist
Shoppen
du zu
gehen.
Jung, da bist du zu
nein,
jung.
Nein, 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 ich glaube, ich weiß, was es ist. Karstadt hat länger offen. Statt
genau.
bis 16 Uhr, früher
immer
haben die
am Samstag
um
waren die Geschäfte länger offen.
Siehste, weiß ich noch.
Weißt du noch. Und damals waren Menschen Trauben auf den Straßen. Und da konnte ich schön überall die Portemonnaies ziehen. Als das gut geklappt hat, weißt du, da ging ich in die nächste Runde. Mal ein paar Einbrüche probiert. Es hat auch gut geklappt. Dann mal 1, 2 Bankraub macht. Es hat auch gut geklappt. Weißt du, aber mein Problem war immer diese Sauferei. Einmal laufe ich am Juweliergeschäft vorbei und ach, da hat überall geglitzert. Dachte, da muss ich rein. Normalerweise, wenn ich also eine Türe öffnen will, brauche ich zwischen 10 und 15 Sekunden, dann ist die Türe offen. Du, aber ich war sowas von betrunken, ich habe die Türe nicht aufgekriegt. Da bin ich zum Nachbar gegangen und hab seinen Müllcontainer geholt und bin durch die Glastüre mit dem Müllcontainer gefahren. Am nächsten Morgen stand groß in der Zeitung drin, ein Mülleimerphantom hat zugeschlagen. Und so habe ich mich über Wasser gehalten finanziell. Und mir ging's eigentlich finanziell sehr gut. Aber für meinen Vater ging's los mit Spießrutenlaufen. Jetzt musst du denken, weißt, mein Vater ist ja ein gläubiger Mann geworden. Mhm. Mein Vater ging damals zur Methodistenkirche. Mein Vater durfte manches Mal predigen oder Bibelstunden halten. Mein Vater heißt auch Wilhelm Bunz. Und in ganz Ulm wusste kein Mensch, dass er einen Sohn hat, der Ganove ist und Wilhelm Bunz heißt. Und es ist schon groß in der Zeitung drin, gesucht wird Wilhelm Bunz. Und alle dachten, das wäre mein Vater. Da hat doch der am Sonntag gepredigt über die 10 Gebote, du sollst nicht stehlen.
Ja.
Dann macht der am Montag einen Bankraub. Der hat in der Bibelstunde, haben sie gehabt, vom hohen Lied der Liebe. Die Liebe glaubt alles, duldet alles. Die Liebe lässt sie nicht erbittern. Und in der Nacht tötet er einen Menschen. Mein Vater wurde von allen Ämtern enthoben. Er sagte keinem: Ich habe einen Sohn, der heißt Wilhelm Bunz und der ist ein Ganove.
Ich bin die ganze Zeit hin und her gerissen. Weil dein Vater dich jetzt ja wieder schützt an der Stelle. Ist das am Ende ein guter Mann?
Ich glaube nicht, dass es Schutz war.
Was habe ich für ein Bild von dem?
Ich glaube nicht, dass es Schutz war. Ich glaube nicht. Sondern ich glaube, er hat sich geschämt.
Manchen ist es auch einfach nicht gegeben. Sondern denke ich gerade total dran, wenn du deinen Vater so beschreibst, wie du ihn beschreibst. Wir haben ja eben schon über die Geschichten in den Geschichten gesprochen. Auch dein Vater wird irgendeine Geschichte mitbringen. Mhm. Und vielleicht war es ihm einfach nicht gegeben, seinem Sohn anders zu zeigen, dass er ihn eigentlich liebt, als auf irgendwie eine komische, schlechte, nicht ganz funktionierende Art. Überhaupt nicht funktionierende Art.
Weißt du, ich habe mal darüber gelesen.
Ja.
Damals, zum Beispiel seine Eltern, also meines Vaters Eltern, die haben immer wieder gesagt, du darfst deinen Kindern aber niemals zeigen, wie lieb du sie hast.
Ja.
So sind
ja
die Eltern groß geworden.
Ja.
Mein Vater kannte es gar nicht anders. So, ich glaube, wir beide, wir sind uns da eins, dass die Kinder unsere ganze Liebe spüren dürfen und dass wir es ihnen auch sagen dürfen. Damals war das verboten. Und so ist mein Vater groß geworden. Seine Eltern haben nie zu ihm gesagt, Wilhelm, ich hab dich lieb. Was will er mir nun weitergeben? Ich kann es nachvollziehen, weißt du? Heute.
Ja, total.
Heute.
Total.
Ja, ja.
Total. Ich bin immer Freund davon zu fragen, wo kommen die Leute her und was bringen die für Geschichten mit, was sie dann vielleicht auch zu dem gemacht hat, was sie sind, ein Stück weit. Wir haben eben aber auch gesagt, finde ich es in deiner Geschichte und in deiner Geschichte, nämlich der von deinem Vater, ja auch ganz wichtig, es bleiben Freiheitsgrade.
Mhm.
Ne, es bleiben Entscheidungen, die man irgendwie treffen kann, auch gegen die Normen der Zeit, wo es dann hieß, das Kind darf vielleicht irgendwie keine Liebe empfangen oder den darf man seine echten Gefühle nicht zeigen.
Mhm.
Du nickst. Wilhelm, jetzt haben wir gehört, du lernst von einem Franzosen dann im Knast, wie man Leute ausraubt, machst weiter, gehst du eine richtige Verbrecherkarriere mit Bankräuben, die hier einfach mal bei dir im Nebensatz fallen. Bei anderen könnte ich da wahrscheinlich schon ein ganzes Buch drüber schreiben. Machst und tust als Verbrecher. Was ist es denn schlussendlich, das uns zurück zum Anfang dieses Gesprächs führt, zu der Szene, wo du dann vor Gericht stehst und die Staatsanwaltschaft eigentlich lebenslänglich gerne für dich hätte?
Weißt du, ich wurde in Ulm gesucht. Gesucht wird Wilhelm Bunz. In jeder Polizeiwache irgendwo hängt ein Steckbrief von mir. Wilhelm Bunz wird gesucht wegen dem. 5000 Mark Belohnung. Weißt du, mir wurde das zu heiß in Ulm. Da bin ich nach Hamburg-St. Pauli geflohen. Hamburg-St. Pauli war schon damals eine sehr verruchte Gegend, aber gegenüber heute war St. Pauli so ein bisschen ein Hafen für Menschen, die von der Polizei gesucht werden. Da konnte man sich gut verstecken.
Ja.
Weißt du, und ich habe mich versteckt damals und es war auch gut so. Und eine Bardame hat irgendwo meinen Steckbrief gelesen oder gesehen, hat die Polizei gerufen. Der Wilhelm ist da und da.
5.000 Mark kassiert?
5.000 Mark Belohnung. Es gab eine Schießerei auf St. Pauli. Ich wurde ins Bein getroffen. Ich wurde verhaftet.
Ach, die Polizei hat richtig auf dich geschossen. Ja, ja. So schwer.
Und ich habe zurückgeschossen, klar.
So ein Schwerverbrecher warst du. Krass, okay.
Weißt du, ja? Und dann wurde ich ins Bein getroffen. Was die wenigsten verstehen. Ich weiß nicht, ob du es verstehst. Keine Ahnung. Irgendwie war ich froh, dass die Flucht endlich ein Ende hatte.
Nee, ich glaube, das versteht man. Und wer da Zweifel hat, hört sich vielleicht nochmal die Folge hier mit Maximilian Pollux an, der uns erzählt hat, wie das ist, sehr, sehr ausführlich auch, auf der Flucht zu sein. Und ich kann mir nichts stressiger vorstellen, als zu wissen, die ganze Zeit, du wirst gesucht, du hast schlimmste Sachen gemacht und dafür soll jetzt die Rechnung eigentlich beglichen werden und man kann nirgendwo hin. Es fehlen einem die Mittel, es fehlt einem die Perspektive, es fehlt einem das Umfeld, an wen soll man sich wenden. Und eigentlich ist jeder dein Feind, weil jeder, der weiß, dass man dich sucht, der kann ja dann nicht nur abwägen zwischen, will ich 5.000 Euro haben oder 5.000 Mark haben, um wen zu verraten oder nicht, sondern der weiß, ich tue ja auch noch was Gutes. Ich hätte dich ja auch der Polizei gemeldet und gedacht, zum Glück ist dieser Mensch gefasst. Also, dass das stressig ist, das glaube ich sofort.
Wenn du aus dem Haus kommst, du kannst ja nicht um die Hausecke gehen, in der Angst, da könnte die Polizei kommen.
Ja.
Du bist ständig unter Strom. Und als die mich damals ins Bein getroffen haben, sicherlich scheiße, dass sie mich geschnappt haben, aber irgendwie innerlich, die Flucht hat ein Ende.
Glaube ich.
Ich war immer ein Kämpfer, sagt Willi über sich, und trotzdem ist er so erleichtert, als die Flucht, sein Kampf gegen die Staatsgewalt, endlich ein Ende hat. Und das fühlt man mit, oder? Auch wenn wir vielleicht noch nie von der Polizei gesucht wurden, kann man sich wirklich vorstellen, was das für ein Dauerstress sein muss. Du kannst nirgendwo hingehen. Die ganze Gesellschaft will dich im Knast sehen. Und dann noch obendrauf, dass die Leute belohnt werden, wenn sie dich entdecken. Ich finde das so heftig. Jeder, der schon mal Verstecken gespielt hat und dann vielleicht wie ich als Kind da irgendwie saß, gerade beim Verstecken im Dunkeln und man kauert in der Ecke und zittert, weil man nicht gefunden werden will, der kennt diesen Nervenkitzel. Das jetzt im echten Leben gegen die Polizei als Schwerverbrecher, boah, ich kann mir diese Last im Kopf wirklich zumindest ein Stück weit ausmalen. Jetzt wird Wilhelm gefasst und die Last ist zumindest weg, aber sein Strafregister umfasst jede Menge Straftaten, angefangen bei dem Unfall mit Todesfolge, dann Körperverletzung, auch mit Todesfolge hin zu Banküberfällen, Raub, Einbrüchen und schließlich eine Schießerei mit der Polizei. Trotz alledem empfindet Wilhelm, sagt er, damals noch keine Schuld. Das Traurige ist, ich glaube ihm das. Weil wir erinnern uns, er hatte sich verboten, jemals wieder etwas zu fühlen. Und nochmal, nicht fühlen, das geht nicht. Aber bestimmte Gefühle wie Schuld oder Scham ganz weit wegzudrücken, zu unterdrücken, das ist möglich. Und das gilt für uns alle. Der Mensch kann seine Emotionen regulieren, hoch, aber auch runter. Und bei Wilhelm wird sich das alles rächen, hören wir gleich. Die Summe der Straftaten bringt Wilhelm in dem Prozess, den wir am Anfang gehört haben, 14 Jahre plus Sicherungsverwahrung. Nicht berücksichtigt werden dabei übrigens all die Dinge, die er noch als Kind verursacht hat. Zum Beispiel die Gewalt gegenüber seiner kleinen Schwester Maria. Die behält von seinem Versuch, sie zu ertränken, eine Sehbehinderung für ihr Leben zurück. Dennoch, sagt Wilhelm, hätten die beiden heute ein sehr gutes Verhältnis. Und Wilhelm sagt auch, er wäre sehr, sehr glücklich, wenn er all das Getane ungeschehen machen könnte. Heute ist sie da, die Scham, das hört man raus. Gleichzeitig sagt Wilhelm aber auch, er macht sich keine Vorwürfe mehr. Und das finde ich interessant. Könnte ich das nach so vielen Verbrechen irgendwann zu mir selber sagen, jetzt ist auch mal gut gewesen, du darfst weiterleben, du musst dir keine Vorwürfe mehr machen? Für mich ist das mit die spannendste Frage in dieser Geschichte und wir hören da gleich noch mehr zu. Willi sagt selber, er habe sich bei allen Opfern, bei denen es möglich war, entschuldigt und gegebenenfalls auch finanzielle Erstattung geleistet. Selbst die Familie des getöteten Polizisten bittet er um Vergebung. Und auch hier sagt er, bis heute verbinde die Familie und ihn eine enge Freundschaft. Und da muss ich sagen, habe ich jetzt wirklich Schwierigkeiten, mir das vorzustellen. Da bringt jemand deinen Mann um, deinen Vater, und dann freundest du dich später mit dem an? Und andererseits haben wir hier ja schon alles gehört. Da bleibt für mich zumindest ein Fragezeichen.
Zurück zu Wilhelms Geschichte. Wie kommt dieser Wandel jetzt denn zustande, den er uns hier beschreibt? Eine ganz wichtige Rolle dabei spielt Wilhelms Glaube. Der ist nicht von Anfang an Teil seines Lebens, beziehungsweise nur über seinen Vater, der gläubiger Christ ist, womit Wilhelm aber überhaupt nichts anfangen kann. Was bringt Wilhelm jetzt dazu, diese Einstellung zu verändern?
Mein Vater sagte immer wieder, ja, die Bibel ist Gottes Wort. Ja, wer ist Gott? Ich bin mein eigener Gott. Und jetzt wollte ich mal dem Gott zeigen, wer der Wille ist. Und dann bin ich zum Pfarrer gegangen. Sag ich, Herr Pfarrer, ich will gerne Bibel. Er gab mir eine. Und ich habe, weil ich ja viel in der Arrestzelle war, und in der Arrestzelle kriegst du nichts zu lesen, außer die Bibel, habe ich Tabak reingestopft in die Bibel. Und habe dann die Bibel mitgenommen in die Arrestzelle. Habe den Tabak rausgeholt und sagte, so Gott, jetzt zeige ich dir mal, wer der Wille ist. Habe die erste Seite rausgerissen. Habe die Seite vorne hinten gelesen. Habe 4 Teile draus gemacht. Hab die ersten 4 Zigaretten gedreht und im Laufe von 6-7 Jahren habe ich das komplett Alte Testament durchgeraucht. So kam ich zum Bibelraucher.
Man könnte sagen, so ein bisschen hallt das noch in deiner Stimme nach.
Was hallt danach?
Dass du das gesamte Alte Testament geraucht hast. Das klingt an einem ziemlich ungesunden Plan. Du rauchst das ja aber nicht nur einfach, sondern fängst auch an drin zu lesen.
Ich lese immer vorher und dann rauche ich.
Als ein nichtgläubiger Mensch, der ich jetzt bin, muss ich mir das dann so vorstellen, dass dann irgendwann es Klick macht im Kopf und da ist dann der Glaube. Also wie kommst du dazu?
Nee, pass auf. Ich habe es ja nicht gelesen aus Glauben raus, sondern ich habe das gelesen, um Gott lächerlich zu machen, was da von Scheiß geschrieben steht. Und dann habe ich wieder geraucht. Also ich habe mich über Gott lustig gemacht. Gelesen und geraucht. Da war nichts davon da, von irgendwie ganz sachlich das zu lesen, sondern immer so spöttisch gelesen, ironisch gelesen und dann voller Freude die Zigarette gedreht. Und so kam ich bis zum Neuen Testament, Matthäus 5.
Das hast du noch so im Kopf. Mhm. Und dann?
Und dann, ach, dann lese ich noch die Bergpredigt und es hat mich alles nicht interessiert. Und dann las ich nur etwas. Hab wieder eine Seite rausgerissen, weißt du, und lest dann, ihr seid das Salz der Erde. Und darüber habe ich mir Gedanken gemacht. Wozu braucht man Salz?
Ja.
Und da fiel mir meine Stiefmutter ein. Meine Stiefmutter hatte immer sonntags so eine Art Malklößchensuppe gemacht, so Knödelsuppe gemacht. Und wenn die Brühe noch etwas fad war, dann hat sie eine Prise Salz rangemacht.
Ja, okay.
Also war mir klar, okay, unser Leben soll für den anderen ein guter Geschmack sein.
Okay.
Wenn ich mein Leben anschaue, ich war kein guter Geschmack, ich war bitteres Gift.
Ja.
Das waren so die ersten Gedanken darüber.
Also da fängt ein Prozess eher an. Das ist jetzt nicht zack und dann ist man gläubig, genau, und irgendwie erleuchtet, sondern du merkst dann, ich fange an, über Sachen nachzudenken, die in der Bibel stehen, die was mit mir machen.
Genau. Du, ich habe dann seither keine Bibel mehr geraucht. Ich weiß nicht, warum. Und ich merkte immer, wenn ich diese Rest von der Bibel aufschlage, irgendwie habe ich nichts verstanden, aber es hat irgendwie, ich wurde ruhiger innerlich. Kann es aber nicht nachvollziehen, warum, keine Ahnung.
Du bist jetzt mittlerweile Ende 20 und seit 12 Jahren im Gefängnis.
Ja.
Und rauchst die Bibel. Du musst noch mindestens 2 Jahre drinbleiben. Das war damals die Strafe, die
noch mindestens
die gegeben wurde. Plus eigentlich ja noch Sicherheitsverwahrung.
Genau, genau. Aber du, das war nochmal ein Prozess von mindestens einem Jahr, bis ich mal geschnallt habe, um was es in der Bibel überhaupt geht. Weißt du, ich habe dann angefangen, mit einem Gott zu reden, an den ich nicht geglaubt habe. Beispiel.
Ja.
Ich sagte, Gott, mein Vater sagt, du bist ein Gott der Liebe. Glaube ich nicht. Kann ich nicht glauben. Denn wärst du ein Gott der Liebe, dann hättest du niemals zugelassen, dass mich meine Mutter wegschmeißt wie Gammelfleisch. Ich hasse dich. Denn ein anderes Mal war ich wieder in der Restzelle. Da sage ich, ja Gott, mein Vater sagt, du hast einen Plan mit jedem Menschen. Ja, war dein Plan, dass ich hier im Zuchthaus verreck? Vom ersten Geld, wo ich in Bruchsal verdient habe, musste ich mir meinen eigenen Sarg finanzieren, im Fall ich abgestochen wird, im Fall ich mich aufhänge, dass eine Kiste da ist, wo sie mich beerdigen können.
Ach, mit dem ersten Geld, was man im Knast verdient, muss man den Sarg bezahlen, damals.
Wurde ein Teil auf Seite gelegt für meinen Sarg.
Okay.
War das der Plan für mein Leben?
Wieder keine Antwort?
Keine Antwort, nix. Und da sagte ich, Mensch, aber wenn du einen Plan hast mit meinem Leben, dann musst du mich verändern. Aber ich lass mich nicht verändern. Eigentlich bin ich zufrieden, so wie es jetzt ist. Jetzt musst du mir beweisen, dass du stärker bist. Wenn du einen Plan hast mit meinem Leben, dann musst du mich besiegen. Weißt du, ich war so eine Kampfsau. Ich wollte besiegt werden.
Du bist
dann
ja
musst
auch,
du mich besiegen.
Der Rebell im Knast. Du bist ja da reingegangen mit dem Gedanken, ich brech aus,
genau.
Ich habe keine Gefühle, ich bin eiskalt, ich habe Menschen umgebracht, ich habe Menschen behindert geschlagen und jetzt soll der Gott dir zeigen, dass man dich doch brechen kann.
Ganz genau.
Schafft das?
Du erschaffst dann, ja. Pass auf, aber anders, wie ich gedacht habe. Ich habe gesagt, du musst mich besiegen, du musst mich verändern. Ich merkte an mir gar nichts. Und da kommt ein Zellennachbar zu mir und sagt, Willi, was ist los mit dir? Bist du krank? Sag ich, nee, ist alles Paletti. Sagt, nee, irgendwas mit dir ist anders. Weißt du, früher hattest du jeden Tag eine Schlägerei. Du prügelst dich gar nicht mehr. Was ist los? Du hast den Beamten ständig das Essen hinterhergeworfen. Da fliegt nichts mehr. Was ist los mit dir? Und dann sagte ich dem, du pass auf, in der letzten Arrestzelle, da habe ich mit Gott geredet. Und da sagt er zu mir, Willi, du bist wirklich krank. Sag ich, weißt du, ich habe gesagt, Gott, wenn du einen Plan hast mit meinem Leben, dann musst du mich verändern. Und Dieter, weißt du, was ich glaube? Ich glaube, Gott ist wirklich größer als ich. Der hat mich nur noch mit großen Augen angeschaut. Dieter, ich glaube, dass Gott größer ist wie ich. Und als Beisatz sagte ich, und wenn du einem Gefangenen davon was erzählst, dann schlage ich dir einen Schädel ein. Das war der Start für mein neues Leben.
Du wirst in dieser Gefängniszeit jetzt eine krasse Entscheidung treffen. Und zwar schreibst du einen Brief an die Staatsanwaltschaft und sagst, da gibt es zig Verbrechen, für die ich mich schuldig bekenne. Und nicht nur das, es gibt auch noch Verbrechen, von denen wisst ihr noch gar nichts, die sind noch gar nicht aufgeklärt. Das war auch ich. Zählst das alles auf und schickst dann diesen Brief ab. Es passiert aber nichts, weil man sich entscheidet, der Typ sitzt ja schon im Knast und wir fangen jetzt kein neues Verfahren an, weil der wird oder ist schon Jahre da drin und muss danach noch in Sicherheitsverwahrung. Aber mal in deinen Kopf reingedacht, ist das dann Gott, der dir sagt, mach das jetzt?
Also ich selber habe ja eine Entscheidung getroffen, ab heute will ich gläubig sein. Ab heute bete ich und ab heute will ich das tun, was Gott sagt.
Das kann man so sagen, das entscheidet man so.
Ich konnte das so entscheiden.
Okay.
Und dann las ich irgendwann mal in der Bibel, las ich mal den Vers, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht und er reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Jetzt habe ich alles das Gott bekannt, was mir so bewusst war. Für mich war das erledigt. Aber ich hatte keine Ruhe drüber. Und da wurde mir bewusst, was ich eigentlich mit diesen Dingen... Ich wurde angeklagt für 148 Straftaten. Für 120 Straftaten konnten die mich gar nicht verurteilen, weil sie mir nichts nachweisen konnten. Aber ich war's. Da sage ich, nee, das mache ich nicht. Das mache ich nicht. Da stand ich nämlich ein halbes Jahr vor der Entlassung. Wenn ich jetzt das bekenne, kostet mich das nochmal 15 bis 20 Jahre Knast.
Wieso sollst du denn entlassen werden, wenn eine Sicherungsverwahrung eigentlich
ist? Das kann ich dir sagen, der Anstaltsdirektor von Bruchsal, der Preusker, der hat damals mitbekommen, bin dem Willi ist was passiert, eine Veränderung. Auf einmal geht er zum Gottesdienst, auf einmal geht er in den Bibelkreis und er hat mich beobachtet. Und er selber ging nach Karlsruhe zur Strafvollstreckungskammer und erzählte denen von dem Gefangenen, der sich so verändert hat. Und dann fragen die, wie heißt denn der? Dann sagen die ja Wilhelm Bunz. Und dann geben die den Namen ein und sagen, nee, stopp, das geht nicht, wir können den nicht entlassen. Ja, warum können wir den nicht entlassen? Weil da ist eine Klausel drin, dass man ihn nicht entlassen darf. Und dann sagt der noch der Anstaltsdirektor, das kann doch nicht sein. Wir reden immer von Resozialisierung. Jetzt haben wir jemanden, der sich geändert hat. Wir müssen doch eine Möglichkeit finden, dass der entlassen werden kann. Und die haben eine Möglichkeit gefunden, Zum Beispiel diese Sicherheitsverwahrung, die habe ich jetzt auf lebenslängliche Bewährung. Das heißt also, bis ich tot bin, stehe ich unter Bewährung.
Mit dieser Aussicht schickst du jetzt trotzdem einen Brief ab und sagst, ich gestehe 120 Taten nochmal, von denen ihr noch gar nichts wisst. Von denen ihr nicht wisst, dass ich das war.
Ich konnte nicht anders. Weißt du, irgendwie, ich hatte so eine Unruhe in mir. Aber ich kann dir nicht sagen, ich wusste nur, also wenn du wirklich, entweder bist du richtig gläubig oder gar nicht gläubig. Wenn du richtig gläubig bist, dann musst du auch dazu stehen. Und dann schrieb ich dem Staatsanwalt, sehr geehrter Staatsanwalt, Sie können sich sicher noch an mich erinnern und so weiter, habe ihm das bekannt. Und dann kommt irgendwann mal, ich habe geschrieben, warum ich das bekenne. Und dann kommt irgendwann mal die Anklageschrift. Für jede Straftat ist hinten die Mindeststrafe. Ich habe die ganzen Zahlen zusammengezählt, kam auf 123 Jahre. Also Strafzusammenzug sind es 15 bis 20 Jahre. Aber der schreibt noch immer extra Brief, schreibt er, dass alle diese Delikte nicht im Verhältnis stehen zu dem, warum ich im Bruchsal sitze. Und er stellt alle Delikte ein nach Paragraf 154 StPO. Und er wünscht mir für meine Entlassung alles Gute und gottesreichen Segen. Und es war für mich eine Bestätigung, dass wirklich Gott auf meiner Seite ist.
Du wirst freigelassen, dürfen wir dazu sagen, wirst allerdings sehr schnell nochmal rückfällig, weil nachdem du dich versuchst, bei Bibelschulen einzubringen und dich da irgendwie erstmal keiner haben will, du dann aber doch irgendwo einen Vortrag halten darfst, plötzlich des Diebstahls bezichtigt wirst. Also die Leute, die genau das machen, was du eigentlich möchtest, an die Bibel glauben, zu Gott gefunden haben, drängen dich jetzt zurück zu deinen alten Verbrecherkontakten. Und dann kommt eine Szene, wo ich dachte, als ich das las, kann das wirklich passieren? Da sagst du, nachts warnt dich eine Stimme, dass du wieder auf dem falschen Weg bist, verlässt dann die Stadt fluchtartig und hörst am nächsten Tag, dass dein dortiger Verbrecherpartner umgebracht wird.
Genau.
Und fühlt sich jetzt so, als hätte Gott dich gerettet? Oder was ist das dann für dich?
Du, weißt du, aufgrund dessen, was ich erlebt habe, ich wurde des Diebstahls bezichtigt, was ich nicht war. Weißt du, dass man mich überhaupt beschuldigt hat, das hat mich so verletzt. Und dann wollte ich zurück in meine alte Welt, bin zurückgegangen, habe damals immer irgendwo in meinem Penthouse gewohnt in Stuttgart. Verstehst du? Und ich sitze da im Penthouse und da war es mir so. Mensch Willi, was machst du hier? Bist du deswegen aus dem Gefängnis gerettet worden, dass du hier vor die Hunde gehst? Geht eilends zurück nach Bad Urach, nach Hause. Und für mich war das so eine Warnung, dass ich alles gepackt habe und bin gegangen. Und dann lese ich am nächsten Morgen in der Zeitung, da haben sich die getroffen da, die in Stuttgart was zu sagen haben. Es gab eine Schießerei und der Freddy wurde getötet. Und da wurde mir klar, ich darf nie wieder zurückgehen in meine alte Welt.
Okay. Jetzt redet Gott nicht nur mit dir, sondern greift aktiv ein und rettet dein Leben.
Ja. Und seither ist nie mehr was passiert.
Dass das was mit einem macht, wenn man daran glaubt, kann ich mir total vorstellen. Aber Wilhelm, ich stehe die ganze Zeit noch an dieser Stelle, dass mit allem, was du gemacht hast und mit all den Gefühlen, die du weggedrückt hast, jahrelang, jahrzehntelang, alles, was du nicht an dich ranlassen wolltest, mir diese Lösung so jetzt fast zu simpel vorkommt. Ich fange dann an Gott zu glauben und dann ist es alles erledigt.
Oh,
dann
habe ich keine
Schuldgefühle, dann kann ich irgendwo hingehen, mal mit der Witwe sprechen und die sagt, wunderbar, passt schon, wir glauben auch dran, dass deine Seele irgendwie, für die haben wir immer gebetet und du bist dann jetzt erlöst, wir vergeben dir. Macht es sich da nicht jemand zu leicht?
Ich sag dir ganz ehrlich, so einfach und simpel ist es nicht. Weißt du, als ich entlassen wurde 1985, hat es noch mal 10, 15 Jahre gedauert, bis ich einigermaßen auf einem Level war, wo ich dann sagen konnte, jetzt bin ich so weit, dass ich nicht mehr kriminell werde. Weißt du, auch dass ich zu der Witwe gehe, dass ich mein Leben in Ordnung brachte, auch mit anderen Menschen. Du, das war ein innerer Kampf, weil ich wollte das nicht.
Okay.
Ich wollte das nicht. Weißt du, für mich wäre es am allerliebsten gewesen, ich werde entlassen und ich habe mit allem dem nichts mehr zu tun. Ich muss nicht mehr dran denken. Ich muss nicht mehr drüber sprechen. aber irgendwie war das Drängen in mir. Wenn du das alles so locker drüber weggehst, das ist zu einfach. Du okay. musst das in Ordnung bringen. Das war das Drängen in mir selber, weißt
du? Ich glaube, wenn man dir jetzt so zuhört und so, merke ich es gerade bei mir, dann übersieht man vielleicht, weil wir hier natürlich auch unglaublich viel in deiner Geschichte haben. Wie gesagt, da könntest du ja zig Leben mitfüllen. Wie viel Meter du aber auch schon zurückgelegt hast wahrscheinlich, ne? Du sitzt jetzt vor mir, selber ergraut, schon ein paar Jahre auf dem Buckel offensichtlich. So, ja, also darf ich jetzt erzählen. Ja. Und darf man jetzt, glaube ich, nicht unterschätzen, wahrscheinlich, was auch für ein krasser Prozess dahinter steckt. Und dann mache ich es jetzt zu einfach, wenn ich sage, okay, es war jetzt irgendwie nur dann die göttliche Erleuchtung, sondern du hast einfach auch für dich wahrscheinlich sehr, sehr viel gearbeitet, gemacht, getan im Kopf.
Viele Kämpfe. Und ja. auch viel, ich musste viel nachdenken. Ja. Beispiel, ich wurde entlassen mit 1,2 Millionen Mark Schulden.
Wahnsinn.
Weißt du, und seit ich entlassen bin, wohne ich immer neben der Bank.
Ganz kurz, hast du irgendwo im Wald was vergraben oder war das wirklich alles weg? War alles weg?
Gar nicht, war alles weg. Weißt du, aber die 1,2 Millionen Schulden sind da. Ich sag das ganz ehrlich, so auch nach meiner Entlassung die nächsten 20 Jahre, wie oft hatte ich den Gedanken, darüber zu gehen, einen Bankraub zu machen und dann sind meine Schulden weg. Und ich musste jedes Mal eine neue Entscheidung treffen. Nein, ich will es nicht. Heute bin ich schuldenfrei, weil ich habe mich mit den Gläubigern auseinandergesetzt. Ich habe mit denen Vergleiche angestrengt und habe dann von den 1,2 Millionen vielleicht im Lauf der 20, 25 Jahre 140.000 bezahlt und der Rest wurde mir erlassen. Aber es war ein Kampf, weißt du?
Ja.
Weißt du, und die Kämpfe hören heute nicht auf. Immer wieder begegnen mir Situationen, wo ich eigentlich reagieren will, wie ich früher reagiert habe. Und ich muss wieder eine Entscheidung treffen. Also einfach mache ich mir es nicht.
Was müsste passieren, damit du nochmal ein Verbrechen begehst?
Also ich wüsste nicht, wie ich reagieren würde, wenn jetzt jemand gegen meine Familie was machen würde. Wenn jetzt jemand irgendwie eines meiner Kinder missbrauchen würde oder wenn jemand meine Frau missbrauchen würde oder töten würde. Also von meinem alten Naturell her hat er den Tod verdient. Und da muss ich wieder eine Entscheidung treffen. Und Gottlob und Dank ist noch nie was passiert. Meine Kinder wurden nie kriminell. Und das ist nicht, weil ich so ein guter Vater bin, sondern einfach, ich glaube, dass Gott seine Hände über meine Familie hält. Fertig.
Manchmal ist es dann so einfach.
Ich glaube daran.
Ja, wollte ich sagen. Steht dir ja zu, absolut. Warum bist du hier?
Ich bin jetzt hier, um einfach auch vielleicht das andere, die vielleicht auch in irgendeiner Not stecken, die auch irgendwelche Probleme haben, dass es Wege gibt, aus den Problemen rauszukommen. Aber wir müssen damit anfangen, dass wir uns mal selber stellen und uns mal wirklich mal anschauen, wer bin ich überhaupt? Und dass wir dann vielleicht miteinander einen Weg finden, um aus manchem Dilemma rauszukommen. Deswegen bin ich hier. Es gibt keine hoffnungslosen Fälle. Das ist meine ganz persönliche Erkenntnis.
Ja, das finde ich ist so, so wichtig, wenn ich höre, dass da irgendwer sagt, mit dem Kind können wir nichts mehr machen. Das hatten wir ja in deiner Geschichte, dann macht das einen, finde ich, wirklich fertig. Du trittst den Gegenbeweis an und hast jetzt mittlerweile zwei Kinder, die müssten auch Richtung erwachsen sein und
24, 21, ja.
So. Jetzt hast du schon gesagt, denen geht's gut, aber nicht, weil du ein speziell guter Vater bist, sondern vielleicht auch einfach, weil man mal Glück, mal Pech im Leben hat. In diesem neuen Leben, was du da jetzt führst, würdest du denn sagen, ich bin ein guter Mensch? Oder ist da noch zu viel von dem Schlimmen von früher?
Also ich sag dir ehrlich, also ich würde nicht sagen, dass ich ein guter Mensch bin. Das glaube ich nicht. Aber ich glaube, ich bin ein Mensch geworden, dem man vertrauen kann. Ich bin ein Mensch geworden, der authentisch ist, der ehrlich ist. Aber dass ich heute immer noch straffrei bin, liegt auch daran, weil ich habe ein so tolles soziales Umfeld.
Der goldene, strahlende Paulus, vom Saulus zum Paulus, so zeichnest du dich.
Okay.
Ja, frage ich.
Ja, ich denke, dieser Willi von damals hat nichts mehr zu tun mit dem Willi von heute. Der ist komplett anders. Früher war ich unbarmherzig. Früher war ich gnadenlos. Heute bin ich gnädig. Heute bin ich barmherzig. Heute kann ich an der Not des anderen nicht vorübergehen. Ich kann auch, zum Beispiel meine Frau sagt, sag mal, gibt's denn irgendetwas, was dich mal aus der Ruhe bringt? Ich reg mich nicht mehr auf zum Beispiel. Aber das sind alles neue Eigenschaften, die ich vorher nicht hatte. Und ich habe ein Herz, wo empfinden kann, wo lieben kann. Gegenüber früher war das ein Eisklotz. Also ich würde sagen, ich bin ein komplett neu. Würde ich sagen, Saulus zum Paulus.
Ja, ich würde keinem Menschen, der hier zu mir kommt und sich so schildert, wie du dich jetzt gerade in den letzten Minuten geschildert hast, das einfach so abkaufen, weil ich glaube, da verklärt jemand, da übertreibt jemand, da biegt sich jemand seine Geschichte zurecht. Im Kontrast und mit der Ehrlichkeit, die du hier aber vorher schon an den Tag gelegt hast und den krassen und schlimmen Verbrechen, die du begangen hast, bin ich gerade aber fast bereit, das zu tun. Und ist ja auch egal, wie ich das sehe, kommt ja erstmal vor allem darauf an, wie du dich wahrnimmst. Und das klingt ja einfach erstmal total positiv und wirklich nach einer Veränderung. Du grinst, strahlst, würde ich sagen.
Ich freue mich einfach.
Das ist schön. Wie bist du mit deinem Vater auseinandergegangen? Letzter Punkt für mich, weil ich die ganze Zeit das Gefühl habe, da ist noch ein Thema offen, was in deinem Leben ja so eine große Rolle gespielt hat. Wie haben sich eure Wege dann getrennt? Weil er ist mittlerweile tot.
Er ist gestorben, ja, 2006, ja. Es war so, mein Vater, wenn er mich als Kind immer gestraft hat, dann hat er mich immer in den Wald genommen, dass man die Schreie nicht so hört. Jetzt war ich irgendwann einmal, ich betreue Alkoholiker.
Warte mal, da hat er dich dann verprügelt, oder wie?
Ja, ja, immer verprügelt, ja, ja, dass man die Schreie nicht so hört. Und ich war im Schwarzwald, ich habe immer jeden Fasching habe ich für Alkoholiker Familienfreizeiten organisiert, dass die auch mal mit ihren Familien Freizeit machen können und so weiter. Und ich hörte, mein Vater wohnt ganz in der Nähe. Und dann rief ich meinen Vater an, ich sagte, hallo, ich bin's. Er war am Telefon mucksmäuselstill. Da sage ich, du, ich würde mich so gerne mit dir treffen. Du, ich bin gerade da und da, komm, wir treffen uns im Wald. Ich wäre nicht gekommen. Denk dran, er wusste, ich bringe dich um. Aber mein Vater sagt, da war was an meiner Stimme. Sowas hat er noch nie bei mir erlebt. Und da wurde er neugierig und er kam. Und wir sind durch den Wald gegangen und ich habe wirklich mich bei ihm für alles das entschuldigt, was ich ihm und der Familie angetan habe. Und auf einmal fängt mein Vater an und entschuldigt sich bei mir für das alles, was er getan hat. Und als wir fertig waren mit Entschuldigen, da haben wir uns in den Arm genommen. Wir haben einander vergeben. Hinterher war er immer noch kein Vater zu mir, weil den Titel Vater hatte er verloren. Aber ich habe einen kostbaren Freund gewonnen und das hat mir gereicht. Und bis zu seinem Tod hatten wir eine enge, freundschaftliche Beziehung.
Wahnsinn. Ja, dann ist es ja eine Geschichte mit einem unglaublichen Happy End. Wofür bist du am dankbarsten?
Du, ich bin wirklich so dankbar, dass ich einfach nicht mehr innerlich so hart sein muss.
Ja.
Ich bin dankbar, dass ich ein weiches Herz habe und ich bin dankbar, am allermeisten dankbar für meine Familie. Ich habe eine sensationelle Frau, ich habe tolle Kinder und ich fühle mich allein durch meine Familie reichlich, reichlich gesegnet.
Okay. Ich glaube, ich wäre auch noch sehr, sehr dankbar dafür, dass so viele Leute mir verziehen haben. Aber das bist du wahrscheinlich auch.
Auch, ja. Ja.
Danke, dass du da warst. Danke, dass du uns mit in diese unglaubliche Geschichte genommen hast, in der so viel passiert ist, dass wir wahrscheinlich zu fast allen 148 Verbrechen eine eigene Folge hätten machen können. Mhm. Und am Ende aber trotzdem ja nur ein Leben übrig bleibt. Das hast du mit uns geteilt und das war und ist ja offenbar sehr bewegt. Und ich wünsche dir und euch dann, deiner Family natürlich auch erstmal weiter alles, alles Gute. Vielen Dank.
Dankeschön.
Ich sage jetzt auch Willi. Schön, dass du da warst. Bis dahin.
Hat mich gefreut. Euch alles Gute, gell?
Ich bin dankbar, dass ich innerlich nicht mehr so hart sein muss. Dieser Satz beschreibt für mich die Veränderung in Wilhelm. Das Kind, das entschieden hatte, nicht mehr zu fühlen, lernt Jahre und viele Gräueltaten später, dass es doch fühlt. Wenn man Willi von seiner Vergangenheit reden hört, dann kann man sich kaum vorstellen, dass er all das getan haben soll, oder? Schaut gerne mal bei mir auf Instagram vorbei, da habe ich ein Foto von ihm. Und alles in deinem Kopf, ich wette euch geht's da wie mir, wird dir sagen, so sieht doch kein Schwerverbrecher aus. Ich meine, das sind Vorurteile, klar, aber sein Aussehen passt irgendwie zu seiner Selbstbeschreibung. Ein liebender Vater, ein liebender Ehemann, ein gemütlicher, weißhaariger Opa mit Rauschebart, so ein bisschen wie der Weihnachtsmann mit Tattoos. Und dieser Willi von damals hat nichts mehr zu tun mit dem Willi von heute. Das ist Willis eigenes Fazit. Was denkt ihr? Stimmt das? Hat sich dieser Mensch wirklich komplett gewandelt? Oder war das ruhige, liebenswürdige doch schon immer irgendwo in ihm, vielleicht versteckt hinter dem Schwur an sich selbst, alle Gefühle zu unterdrücken? Oder ist es andersrum und irgendwas von all dem, was er damals erlebt hat und was ihn vielleicht zum Verbrecher gemacht hat, schlummert noch in ihm? Ich habe noch ziemlich lange nach dem Gespräch über Willis Erzählung nachgedacht, denn mir fällt es irgendwie schwer zu glauben, dass wirklich alle Opfer seine Taten vergeben haben. Meine Meinung, relativ egal. Aber, und das glaube ich, haben wir alle gehört, dass dieser Mensch eine tiefgreifende Veränderung hinter sich hat, das merkt man. Und das zeigt übrigens auch die Forschung. Wie wir sind, das ist nicht fix, nicht ab der Kindheit in Stein gemeißelt. Im Gegenteil, Studien zeigen, dass sich Menschen bis ins hohe Alter immer wieder verändern können. Ob Verbrecher oder nicht, Menschsein heißt Veränderung leben. Das ist es, was ich aus diesem Gespräch vor allem behalten werde. Danke, Willi, dass du dein Leben mit uns geteilt hast und weiter alles Gute. Und damit ist die Folge schon wieder vorbei und ich schulde euch noch den Ausblick auf die nächste Woche. Huschke Mau wird mein Gast sein. Die ist Ex-Prostituierte und heute Doktorandin. Die krasseste Szene, die sie uns erzählen wird, ist, als sie von einem Freier, wo sie genau schon weiß, vorher aus dem Chat, den es da gab, in ein Haus im Wald gefahren wird, wo es plötzlich sehr hohe Zäune gibt, wo irgendwelche Kampfhunde rumlaufen, der sie dann in ihr Haus führt. Sie merkt schon auf dem Weg dahin, ich habe kein Handyempfang mehr und verdammt, hier stimmt was nicht. Als dieser Mann, ein kleiner Mann, ganz anders, als er sich im Chat dargestellt hat, ihr dann seinen Waffenschrank zeigt, bekommt Huschke Todesangst. Zu Recht oder nicht? Diese Geschichte gibt uns einen völlig neuen Blick auf das Thema Prostitution, auf das Thema Sexarbeit. Und ich muss sagen, ich bin da mit bestimmten Meinungen reingegangen und habe so viele neue Sichtweisen darauf bekommen, habe so viele Fragen gestellt bekommen, von Huschke auch, in Retour, dass ich mich wirklich, wirklich, wirklich freuen würde, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid, weil diese Folge für mich so eine ganz, ganz wichtige gesellschaftliche Komponente hat und gleichzeitig tierisch bewegend ist und von Huschke ja auch irgendwie unglaublich mitreißend erzählt wird. Also man taucht wirklich ein in ihre Erlebniswelt. In diesem Sinne, nächste Woche geht's hier weiter. Ich möchte euch in der Zwischenzeit noch was empfehlen, und zwar in eigener Sache. Vielleicht habt ihr das mitbekommen, dass ich mittlerweile Masterclasses anbiete. Das sind so Kompaktkurse rund um Psychologie. Da geht es vor allem um Emotionen. Da haben wir heute einiges zu gehört und vor allem Techniken, wie man mit seinen Gefühlen im Leben, im Alltag besser umgehen kann. Wir widmen uns Wut, Angst, Liebe, Zufriedenheit, Leidenschaft, einer großen Bandbreite. Ihr könnt frei auswählen. Da gibt es Live-Sessions mit mir, wo wir wirklich direkt miteinander sprechen, uns austauschen. Da gibt es ein sehr, sehr schönes Workbook, was man dazu bekommt, mit vielen Impulsen, vielen Übungen für zu Hause. Und das Ganze findet eben über 10 Wochen statt und ist eine richtig gute Zeit für den eigenen Kopf. Also wenn ihr euch was gönnen wollt, dann kommt doch mal vorbei auf wemind.de, www.we, wie das englische wir, und dann mind, mynd.de, wemind.de. Ich würde mich freuen, wenn wir uns demnächst vielleicht mal in echt sehen. In diesem Sinne, wie immer, bleibt mir gesund und gewogen. Bis dahin, euer Leon.
In extremen Köpfen, ein Podimo Original. Produziert von Auf die Ohren.
Ich nutze die Chance hier ganz zum Schluss für ein kurzes PS. Wenn ihr Freude an dem Podcast In extremen Köpfen habt, dann freut mich das riesig. Und ich wollte euch darauf hinweisen, dass ihr noch viel mehr Folgen bei Podimo bekommt. Podimo ist die Plattform, die das Ganze hier überhaupt möglich macht. Eine Mitgliedschaft da könnt ihr 14 Tage lang kostenlos testen. Danach sind es 4,99 € im Monat. Jederzeit kündbar. Ich finde das ziemlich fair. Das sind, naja, 2 Kaffee, vielleicht auch nur 1,5, je nachdem, wo ihr wohnt. Und dafür kriegt ihr nicht nur In extremen Köpfen, sondern zig weitere Podcasts. Einen davon möchte ich euch heute vorstellen, und zwar Im Zweifel für den Angeklagten von Gisela Friedrichsen zusammen mit Amina Aziz. Und wenn ihr euch jetzt fragt, wer ist das nochmal? Ihr habt bestimmt schon mal von ihr gehört oder sie gesehen. Gisela Friedrichsen ist eine der bekanntesten deutschen Gerichtsreporterinnen und die versucht zu klären, also ist im Prinzip ein True-Crime-Bereich, wie so die krassesten Fälle in Deutschland stattfinden, was passiert da. Und die hat wirklich Einblicke, weil die natürlich auch sehr, sehr viel in solchen Prozessen dabei war und die jeweiligen Täterinnen und Täter kennengelernt hat, die man sonst vielleicht nicht auf dem Radar haben. Das Ding lohnt sich wirklich. Also Im Zweifel für den Angeklagten, guckt euch das doch mal auf Podimo an. Wenn ihr Lust auf das Abo habt, dann geht auf podimo.de/leon einfach anmelden. Ich würde mich freuen.